Der Marcel-Hassel-Podcast, Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Also ich bin ein relativ spontaner Mensch und es ist nicht mein erstes Interview. Wenn es
ja,
jetzt nicht
so hätte ich Sie jetzt auch eingeschätzt.
Ja, wenn es nicht völlig große Überraschungen gibt.
Nee, ich stelle jetzt hier keine RTL-3-Fragen, also glaube ich.
Wunderbar. Dann werden wir das einfach mal ausprobieren und dann schauen wir, wie es läuft.
Genau. Dann würde ich einfach anfangen.
Ja, wunderbar.
Entschuldigung.
Ja.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem lieben Rainer Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir zueinander gefunden haben, wenn auch digital. Bevor wir so ein bisschen in die Thematiken eingehen, würde ich Sie bitten, sich so ganz kurz mal vorzustellen.
Gerne. Ich heiße Rainer Schmidt. Meine kürzeste Vorstellung ist zurzeit, glaube ich, ich bin von Beruf Theorist, also Theologe und Kabarettist, also nicht Terrorist, das wäre ja...
Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt ein bisschen so.
Ja, natürlich extra. ja, ich bin 57 Jahre alt. Ich habe Theologie studiert, war mal oder bin evangelischer Pfarrer, das bin ich immer noch, aber seit 7 Jahren als Solo-Selbstständiger unterwegs und ich habe eine lange Tischtennis-Sportkarriere hinter mir. Ich habe bei 7 Paralympics gespielt. Ja, das sind so die allerwichtigsten Fakten. Mehrfacher Patenonkel bin ich auch noch, aber das sind schon die Feinheiten.
Das sind schon die ganz schönen Fakten. Ja, also es steht ja oft in Ihren Beschreibungen, Sie leben in sehr vielen Welten, was Sie ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben haben. Also einmal in der Welt des Leistungssports, in der Welt der Kirche und der Bildung und des Humors. Was sind denn Ihre liebsten Welten oder mögen Sie alle Welten gleich? Oder welche dominiert dann gerade so?
Ich springe da tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob eine dominiert. Vermutlich ist die kleinste Welt mittlerweile die Sportwelt, weil meine aktive Karriere habe ich längst beendet, 2008 bei den Paralympics in Peking. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch mit dem Sport zu tun, wenn ich Veranstaltungen moderiere. Übernächste Woche bin ich in Leipzig, moderiere einen 3-tägigen Kongress, wo fast 500 Trainer, TrainerInnen aus ganz Deutschland teilnehmen. Die Welt der Kirche ist nach wie vor meine. Ich bekomme natürlich viele Einladungen aus der Kirche und ja, aber mittlerweile ist auch die Welt der Sozialhilfe oder des Sozialrechts. Ich habe viel mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zu tun und das Ganze versuche ich immer so als Querschnittsthema sehr humorvoll zu machen. Also gestern hatte ich eine Moderation eines großen Trägers der Behindertenhilfe und die haben extra mich ausgewählt, die Veranstaltung zu moderieren, weil sie sagten, wir möchten das so witzig und so gelöst wie möglich haben. Wir brauchen einen Kabarettisten.
Da sind Sie natürlich die Nummer eins.
Ja, ich weiß es nicht, aber die Verbindung qualifiziert mich, glaube ich, für ein paar. Also es gibt viele Menschen, die moderieren können, es gibt viele Menschen, die Humor machen und so weiter. Ich versuche mich immer inhaltlich sehr gründlich auf Veranstaltungen vorzubereiten, dass ich also wirklich weiß, worum es geht und nachvollziehen kann, gerade wenn ich Fachveranstaltungen moderiere. Und dann ist es ganz gut, wenn ich eine Sportveranstaltung moderiere, dass ich mal Leistungssport gemacht habe und tatsächlich mal Bundestrainer hatte und so ein bisschen diese Innenperspektive habe. Ja.
Sie würden auch sagen, das ist sehr wichtig, um das Ganze auch nachvollziehen zu können. Also diesen ganzen Leistungssportgedanken, die Trainings darauf hin, dann der Wettkampf an sich und die ganze Vor- und Nachbereitung.
Ja, und also die Mehrdimensionalität finde ich immer wichtig, weil manchmal ist man so in einer Blase drin, da ist man völlig konzentriert auf die Meisterschaften, die man zu spielen hat, aber das Leben, der Sportler hat eine andere Perspektive als der Trainer oder die Trainerin, die Eltern spielen eine Rolle, Physiotherapeuten, manchmal als Seelsorger, die dann sich anhören, was dem Athleten durch den Kopf geht, weil sie eben da auf der Liege sind und sich nicht bewegen können und dann philosophiert man über das Leben und ja, das ist, glaube ich, so mein, mein Anliegen, dass die unterschiedlichsten Menschen mit ihren unterschiedlichsten Personen und manchmal gibt es ja sogar in dem Menschen innere Dialoge, dass die tatsächlich vorkommen dürfen.
Da merkt man ja auch sehr Ihre christliche, ethische Sicht und Perspektive, die da nochmal deutlich wird.
Ja, also vielen Dank für diesen, für diese Bestätigung, weil ich unterscheide manchmal, also in der klassisch-christlichen Sicht ist ja sozusagen gläubig, ungläubig. Mhm. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass der fundamentale Unterschied tatsächlich ist, ob man Hardcore-Fundamentalist ist oder ob man ein liberal-freidenkender Mensch ist. Die Fundamentalisten sind Menschen, die wissen, das ist meine Meinung und egal welche Fakten und Argumente ich höre, ich werde davon auf gar keinen Fall abweichen. Das gibt es in religiöser Hinsicht, das gibt es bei den Impfgegnern, es gibt es bei den Diktatoren und alle können eigentlich nicht über sich selber lachen, während aufgeklärte auch Menschen distanziert zu sich selber sind und sagen, ich nehme mich und meinen Standpunkt durchaus als subjektiv wahr und er kann sich ändern, wenn Dinge im Leben passieren. Und ich bin mit dieser Freiheit des Nicht-Fundamentalen ausgestattet. Ich will also kein Betonkopf sein, sondern ein gedanklich beweglicher Mensch.
Ja, na, das ist natürlich irgendwie wie so ein Optimalzustand, den man selbst versucht auch oft anzustreben. Also gut, ich spreche jetzt von mir. Ich gehöre auch nicht zu den FundamentalistInnen. Ja. Seit wann leben Sie denn so Ihre Freiheit und dieses Humorvolle und das über sich selber stehen? Mir ist auch gerade aufgefallen, vielleicht sollten wir die Hörer und Hörerinnen nochmal aufklären, welche körperliche Beeinträchtigung Sie haben, weil in Ihrer Stimme hört man es ja nicht.
Ich finde das großartig, dass Sie in Minute 9 daran denken. Mir geht das selbst immer so. Ja, in der Video-Zoom-Konferenz sieht man meinen Kopf. Wenn ich die Arme hebe, dann sieht man, dass mir die Unterarme fehlen und damit auch die Hände. Und ich habe also Vorhand und Rückhand ohne Hände gespielt. Und manchmal vergesse ich tatsächlich meine Behinderung, weil wenn ich als Comedian oder Kabarettist auf der Bühne stehe, interessieren mich natürlich die Inhalte. Und damals, als ich Leistungssport gemacht habe, habe ich immer gesagt, ich konzentriere mich auf meinen Topspin und ich denke nicht darüber nach, was mir gerade körperlich fehlt. Und das ist natürlich eine sehr produktive Einstellung zum Leben, weil wenn Sie permanent über Ihre Defizite nachdenken, dann versinken Sie da auch schnell drin. Und ich habe die irgendwie akzeptiert. Ich bin so, wie ich bin und ich stürze mich in die Aufgaben rein. Genau.
Ja, Sie haben ja auf der sportethischen Fachtagung, ich habe heute mal ein bisschen die alten Unterlagen rausgekramt, da haben Sie auch so schön einen Vortrag drüber gehalten, über die Thematik Ich bin Körper und dass es so viel mehr ist als die Körperteile an sich quasi.
Ja, also ich bin, natürlich, man wächst auf. Kleine Kinder unter 3 Jahre, die erleben sich natürlich überaus körperlich, weil die fassen alles an, die stecken alles in den Mund. Mit unseren Sinnesorganen nehmen wir diese Welt wahr und es gibt kein Reflektieren über uns selber. Das beginnt dann aber irgendwann, dass man so eine Distanz schafft, dieser berühmte Spiegeltest, die Kinder mit dem roten Punkt auf der Stirn, die irgendwann begreifen, da gucke ich mich selber im Spiegel an. Und dann, ab dann kann man über sich selber nachdenken. Und im schlechtesten Falle kommt man in eine so große Distanz zu sich selber, dass man den Körper ablehnt, ihn hässlich findet oder versucht, ihn zu optimieren, wie auch immer. Und im besten Falle komme ich wieder so zu diesem integrierten Körperbegriff, wo ich sage, okay, objektiv lange Arme wären funktionaler und wären hübscher, aber ich bin es und ich kann mich so lieben, wie ich bin. Ich nehme mal dieses große Wort der Selbstannahme oder der Selbstliebe. Ich glaube, da hängt ganz viel von ab und leider hängt eben diese Selbstliebe auch vom Umgang der Umwelt mit einem ab. Also wenn die Menschen positiv auf mich reagieren, fällt es mir viel einfacher zu sagen, ja, dann bin ich offensichtlich auch okay. Und das ist so dieses auch große Thema, wo ich behaupte, alle Menschen brauchen andere Menschen, die durchaus ein fettes Ja hinter die andere Existenz setzen und sagen, du kannst schräg sein, du kannst skurril sein, du kannst aus Normen rausfallen und trotzdem, du bist ein liebenswerter Mensch. das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Und da sind wir tatsächlich wieder so bei dieser christlichen Botschaft, so wie ich sie verstehe. Ich glaube nämlich nicht, dass zuerst Gottes Unzufriedenheit mit dem Menschen steht und der Mensch ist Sünder und der sollte ganz anders sein und der muss sich korrigieren, sondern ich komme da ganz davon her, ich habe irgendwie so dieses Bild, Gott ist Vater und Mutter und die beiden Bilder sind in meiner Biografie wahnsinnig positiv besetzt. Ich habe nie einen Zweifel daran gehegt, dass meine Eltern mich zutiefst lieben, egal was ich mache und wer ich bin.
Ja, das ist natürlich auch wieder richtig schön, wenn man Gott so als Vater und Mutter sehen kann und sich auch so geliebt annehmen kann. Ist ja auch immer, man muss sich ja eigentlich erst immer selbst lieben, bevor man andere Menschen lieben kann und bevor man auch Liebe erfahren kann. Ich denke mal, das war bei Ihnen auch ein Prozess, oder? Gerade so in der Jugend stelle ich es mir schwierig vor, wenn man andere Körper wahrnimmt. Und man ist ja auch selbst sehr kritisch oft mit seinem Körper. Und ich glaube allgemein, diese Körperlichkeit ist vielleicht sogar ein ewiger Prozess fürs ganze Leben. Ja. Es gibt ja auch immer Tage, wo man sich richtig gut fühlt, dann wieder richtig schlecht. Und gerade als Leistungssportler ist man ja sehr, sehr oft unzufrieden auch mit seinen Leistungen, weil wenn man auf einem gewissen Niveau ist, wird man manchmal auch immer unzufrieden, obwohl man immer besser wird. Aber man reflektiert sich ja selbst nicht mehr so und wird auch immer ehrgeiziger.
Also tatsächlich das Thema Adoleszenz, Pubertät ist ein ganz großes und wichtiges, weil da wird es nochmal auf den Prüfstand gestellt. Dieses Urvertrauen, was man im besten Falle durch die Eltern und die Menschen, die um einen rum sind, als Kind erwirbt. Irgendwann kommen alle Menschen in unserer Gesellschaft in diesen Vergleich rein, in diese Leistungsgesellschaft. Und das ist natürlich auch biologisch determiniert, wer schnell laufen kann, wer gut aussieht, wer breit Schultern hat, wer eine attraktive Figur hat, gilt als attraktiv und als schön und dem fällt die Selbstannahme eventuell schöner, leichter. Wobei es vermutlich auch so ein Aspekt ist, ich habe relativ schnell begriffen, ich kann über meine Körperlichkeit nicht nur Sympathie, also ich muss es auch über den Geist und über Humor und andere Dinge. Also, dass ich nicht einfach mich als Schönling auf eine Party setzen kann im Alter von 15 Jahren und so den Geheimnisvollen spiele, ist mir relativ schnell klar geworden. Also, ich kann mich nicht auf meine Äußerlichkeit verlassen, was auch ganz gut war, weil ich dann gesagt habe, okay, ich muss demonstrieren, dass ich mit meinem Körper gut umgehen kann und dann fällt es den anderen Menschen auch leichter. Und in der Tat, als Sportler wird man nochmal sehr viel körperbewusster, weil natürlich, wenn man zunimmt, hat das sofort Auswirkungen. Mhm. Wenn man sich verletzt, dann ist immer die Frage, kann ich den Körper pflegen? Kommt man überhaupt nochmal zurück in den Leistungssport? Ich hatte nur eine wirklich gravierende Verletzung. Ich habe mir den Innenmeniskus am rechten Knie zerbröselt, auch im Sport. Ja, und dann wirst du operiert und wachst wach und hast keine Ahnung, ob dieses Bein nochmal so belastungsfähig sein wird, dass du da an die Weltspitze zurückkehren kannst. Also der Körper ist da ein hohes Gut, was man schützen will. Und gleichzeitig setzt man es ja unter Extrembedingungen ein. Also man schont sich nicht, man geht bis an die Grenze. Ja, das ist ein spannendes Verhältnis in der Tat.
Ja, ich finde auch immer durch den Sport erfährt man immer ganz andere transzendente Zugänge und auch Erfahrungen. Also diesen Flow erfahre ich zum Beispiel total oft einfach beim Training, weil man sich mental ganz anders wahrnimmt, als wenn man jetzt irgendwie normal den Alltag bestreitet.
Und also genau, dieser tschechische Psychologe, der das Flow-Erlebnis geschrieben hat, hat ja tatsächlich.
Ich kann den Namen nicht aussprechen, leider.
Ja, Chik Send Me High Chik, so spreche ich aus. Ich weiß bis heute nicht, ob es richtig ist. Aber also das finde ich auch. Und das Wunderbare an diesen Begebenheiten ist ja, dass man sich als zutiefst sinnvollen Menschen erlebt. Also wenn ich in der Aktivität bin, denke ich nicht darüber nach, ach, was hat das alles für einen Sinn? Obwohl natürlich Langstreckenlaufen, Tischtennis spielen, also Brotbacken ist vermutlich sinnvoller. Und nichtsdestotrotz erlebt man über die Aktivität so einen tiefen inneren Frieden oder Zufriedenheit mit sich selber und der Situation und sagt, also hier bin ich ganz angekommen.
Ja, ich finde, das ist so wahnsinnig, wie aus dieser sinnlosen Tätigkeit eigentlich so eine sinnstiftende Tätigkeit wird und man sich total eins fühlt mit Gott und der Welt, wie man so schön sagt.
Mhm. Genau, also ich will nicht behaupten, dass das ausschließlich beim Sport, ich kenne auch Musiker, die sagen, ich bin im Konzert und ich versinke darin, sogar beim eigenen Üben, dass plötzlich die Musik so fließt und vermutlich geht es allen Virtuosen so, die sich unbedingt einer Sache verschreiben, dass sie das als sehr, sehr sinnstiftend empfinden.
Wann haben Sie eigentlich angefangen, Tischtennis zu spielen und was war dafür so der Beweggrund?
Also ich habe relativ spät angefangen, wenn man mal denkt, dass ich auch ziemlich erfolgreich geworden bin, tatsächlich erst mit 12 Jahren. Und ich hatte ein bisschen Glück, weil meine Eltern, wir kommen aus einem kleinen oberbergischen Bauerndorf, da ist nicht viel los und die kamen auf die verrückte Idee, wir machen Urlaub in einem kleinen österreichischen Bauerndorf. Ich behaupte immer, wie man so bescheuert sein kann, 850 Kilometer zu fahren, um da anzukommen, wo du losgefahren bist. Hat mich damals nicht verstanden. Der einzige Unterschied, es gab da eine Tischtennisplatte und die Kinder haben gespielt. Ich konnte zuerst nicht mitspielen, bis mir ein anderer Urlaubsgast einen Schläger an den Arm gebunden hat. Und das war tatsächlich so ein beglückendes Erfolgserlebnis, weil plötzlich kam ich eben links an die Bälle, rechts an die Bälle, konnte einigermaßen zielen, konnte an die Bälle drankommen, die kurz hinterm Netz schon das zweite Mal auftippen würden. Und diese Begeisterung, die mich da sozusagen völlig spontan erfasst hat, hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich bin also kurz nach dem Urlaub schon in einen Tischtennisverein gegangen. Und der ganz große Vorteil war bei mir tatsächlich, ich bin mit anderen Kindern sozusagen draußen aufgewachsen. Also wir haben Fußball gespielt, wir sind um die Wette gelaufen, wir haben alles Mögliche mit Bällen gemacht, wir haben Staudämme gebaut, den Bach gestaut und so weiter. Und insofern hatte ich, glaube ich, eine ziemlich gute feinmotorische Ausbildung. Und dann geht das relativ schnell. Ich habe irgendwann mal von einem Trainer gehört, dass tatsächlich die europäischen Trainer die Trainingsphilosophie ist, 10 Jahre lang Grundausbildung, also der Mensch lernt, den eigenen Körper zu beherrschen. Und ob du dann Tischtennis, Volleyball oder Schwimmen machst, ist relativ egal. Du kannst dich dann gut spezialisieren, wenn du sozusagen gelernt hast, deinen Körper im Griff zu haben.
Und das hat ja geklappt. Also Sie sind dann Richtung Paralympics gewandert und haben ja auch ordentlich abgeräumt eigentlich, ne?
Ja, also glücklicherweise, ich habe natürlich nicht angefangen, Tischtennis zu spielen, weil ich wusste, es gab die Paralympics. Ich hatte nämlich gar keine Ahnung. Ich war einfach nur begeistert von dieser Sportart und wurde dann irgendwann bei einem Turnier quasi entdeckt. Ein Mann sprach mich an und sagte, weißt du, es gibt auch Behindertensport. Ich sage, was ist das? Naja, das ist halt Sport, wo die unterschiedlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden, weil da gibt es verschiedene Startklassen, so wie im Nichtbehindertensport in der Regel Männer oder Frauen oder beim Boxen Gewichtsklassen, gibt es im Tischtennis eben Startklassen für die unterschiedlichen Einschränkungen, die die Menschen haben. Und da bin ich erstmal nur neugierig hingefahren und dachte auch, ich bin schon richtig gut mit 15, 16 und bin dann relativ schnell, habe ich jemanden kennengelernt, der damals in Köln wohnte und spielte. Ich dachte, Mensch, der hat ja so kurze Arme wie ich. Der hatte aber nicht so eine Verlängerung und ahnte, der ist ein leichtes Opfer für mich. Und habe dermaßen Haue bekommen, dass ich dachte, okay, das ist ein langer Weg an die Spitze. Aber der hat mich auch motiviert und hat gesagt, du hast Talent, mach weiter. Vermutlich in 2, 3 Jahren habe ich keine Chance mehr gegen dich. Und das fand ich auch von einem erfahrenen Spieler zu hören, ich glaube an dich, ist eine wunderbare Botschaft. Also habe ich trainiert wie ein Bekloppter und habe gesagt, irgendwann ist es mein Ziel, ich möchte diesen Menschen besiegen können.
Das ist auch wieder so eine wertvolle Nachricht von dem Spieler gewesen, quasi, ich glaube an dich. Das predigen wir ja auch täglich in der Kirche eigentlich, diese Zusage, die man erfährt und nicht dieses, ja, ich bin viel besser als du, bleib da, wo du bist. Sondern auch diese Motivation und dadurch dann auch die Weiterentwicklung, die Sie dann durchgemacht haben.
Es gibt wunderbare, völlig unfromme Humanisten, die alles richtig machen, weil sie den Kindern das geben, was sie brauchen. Ich denke an meinen allerersten Trainer, da kam ich sehr verunsichert in die Halle. Ich hatte ja gerade diesen angebundenen Schläger erst und dachte mir, boah, wenn ich sage, ich will hier einen Tischtennisverein, dann sagt er vermutlich, Alter, willst du nicht erstmal stricken lernen oder irgendwas? Wie soll das gehen mit deinen kurzen Armen Tischtennis? Und er sagte dann tatsächlich zu mir, ich weiß überhaupt nicht, wie du das machst, aber ich weiß, wie Tischtennis geht. Wenn du mir zeigst, wie du mit dem Schläger umgehst, dann trainiere ich dich. Und er hat mich nach 2 Jahren schon in eine Leistungsgruppe berufen. Da habe ich gesagt, Mensch, Rudi, ich gehöre überhaupt nicht zu den drei besten Mannschaften. Ja, sagte der, aber du hast in den letzten 2 Jahren so gute Fortschritte gemacht. Ich sehe, dass du sehr talentiert bist und deswegen möchte ich dir die Möglichkeit geben, nicht nur 2-mal die Woche, sondern 4-mal die Woche zu trainieren. Auch das fand ich großartig und bin dann halt andauernd zum Training geflitzt. Alleine, weil der eben nicht die Kategorie hatte, die besten Kinder aus den 3 Top-Mannschaften gehen eben in die Sondertraining, sondern die am schnellsten lernen, werden am besten gefördert.
Das sind vielleicht sogar die besten Trainer, die nach diesem Konzept handeln. Auf Zukunftsbasis gesehen, ja.
Genau, also ich hatte auch wahnsinnig viel Glück, dass ich immer wieder mal auf die wirklich richtigen Menschen getroffen bin. Ja. Aber das
Glück oder Schicksal oder ja.
Genau.
Oder sie haben die Menschen auch so wahrgenommen. Ja.
Genau. Ja, ich behaupte, also gegen den Stolz einiger Hochleistungsathleten, die natürlich dann auch mit stolz geschwellter Brust irgendwo da stehen und sagen, boah, ich habe es endlich geschafft. Habe ich immer gewusst, wir haben es endlich geschafft. Also wenn mein Vater mich nicht permanent zum Training gefahren hat oder meine Eltern mich zu den Turnieren begleitet hätten, wenn mein Trainer nicht gesagt hätten, ich ermögliche dir mehr Training, nicht wahr? Oder dieser für mich damals unerreichbare, schon auf Weltniveau spielende Mann aus Köln, Gotthilf Meyer hieß er übrigens, wenn der nicht gesagt hätte, du machst deinen Weg. Dann wäre ich nie Paralympics-Goldmedaillengewinner geworden. Also es gibt da wahnsinnig viele Faktoren und die müssen zusammenpassen. Ja, genau, Glück oder Schicksal oder Begabung, Charisma.
Und Ehrgeiz, ja. Ein Geschenk, also es sind sehr viele Dimensionen.
Ja, genau.
Haben Sie eigentlich oft Ausgrenzung oder was in der Art erfahren? Weil was Sie jetzt bis jetzt berichtet haben, klingt ja alles sehr, sehr positiv. Hm. Und optimistisch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine andere Seite auch noch gibt, oder? Oder gegeben
hat. Ja, aber die war tatsächlich viel geringer, als man das erwarten könnte. Und auch als ich das immer mal wieder erwartet habe. Weil ich bin tatsächlich in so einem beschützten Raum, könnte man sagen, in so einem kleinen 450-Seelendorf Garderoth im Oberbergischen Kreis aufgewachsen. Die Menschen kannten mich natürlich relativ schnell, also kannten mich schneller als ich sie. Ich bin ja geboren worden. Und als ich das denn bewusst wahrgenommen habe, war ich schon eine Selbstverständlichkeit im Ort. Und dann gab es halt so eine Parallelwelt. Ich bin halt in die Sonderschule eingeschult worden. In Grund- und Realschule bin ich da auch geblieben, habe dann ein bisschen Kontakt zu den Freunden im Dorf verloren und so weiter. Und dann kam eben mit 12 Jahren Tischtennis und damit habe ich auch wieder ganz viele Freunde in meinem Wohnumfeld plötzlich bekommen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und die zweite war tatsächlich die kirchliche Erfahrung, weil ich dann mit meinem Bruder in die Jugendgruppe vom CVM gegangen bin und da wieder auch sehr nette Menschen. Und deswegen, vielleicht sage ich deswegen heute, Inklusion ist zuallererst Sense of Belonging, das Gefühl, dazuzugehören. Also, und zwar akzeptiert dazu zu gehören. Also nicht nur, du wirst geduldet, sondern sich wirklich als Teil einer Gruppe auch mit dem Anderssein zu fühlen und zu sagen, ja, ich bin da akzeptiert, die schätzen mich, die akzeptieren mich, sie nehmen mich wahr. Genau. Und die wenigen Ausgrenzungserfahrungen, die ich auch im Sport mal, dass sich jemand aufgeregt hat, wie kannst du denn nur gegen den Behinderten verlieren, dass mich Leute irgendwie blöd in der Bäckerei angesprochen haben und so weiter. Da war ich dann glücklicherweise schon so selbstbewusst, dass ich da relativ cool reagieren konnte und sagen, also wenn du die kurzen Arme als Anlass nimmst, dann solltest du mal ein bisschen dein Konzept vom Menschsein überdenken.
Ja,
und wenn du nur eine geschwulstige Antwort gibst, dann denken die anderen, oh, vielleicht ist der mir kognitiv überlegen. Habe ich dann auch aufgerissen.
Ja. Aber das ist schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie das versuchen als Inklusionsexperte, wie es so schön die Bezeichnung ist, den Menschen wahrscheinlich auch beizubringen. Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass es viele gibt, die so ein bisschen verzweifeln über ihre körperliche Beeinträchtigung.
Ja, also Misserfolgserlebnisse, Ausgrenzungserlebnisse, Anderssein-Erlebnisse nagen bei allen Menschen am Ego. Und mein pädagogisches Ziel ist es tatsächlich, die Menschen stark zu machen. Also die Kinder stark zu machen beim Training, die Menschen, bei denen ich Vorträge halte und tatsächlich dieses zu vermitteln, lass dich nicht von anderen Menschen klein machen. Und ich habe 10 Jahre als Dozent für inklusive Bildung am Religionspädagogischen Institut gearbeitet und hin und wieder hatten wir diese Elemente von den Selbstbehauptungstrainings ja öfter, meistens für Frauen, aber es gibt natürlich auch Männer oder welche Gender, Geschlechtlichkeit auch immer, die attackiert werden und gemobbt werden in der Schule, wichtiges Thema. Und ich habe immer gesagt, okay, man kann sich ein bisschen schützen, indem man Selbstbewusstsein vorspielt, selbst wenn man es nicht genau ist, aber auf keinen Fall in die Opferrolle, sondern lieber souverän und freundlich dagegen wehren. Das ist aber eine Kunst und es fällt vielen Menschen schwer, also muss man es üben. Also dieses bestimmte Aufstellen, ich lasse mich von dir gerade nicht diskriminieren und deine Bemerkung finde ich sehr verletzend. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich dir getan habe, warum du sowas erzählst, finde ich auch doof. Und das ist eine Ansage und wenn sie die so klar und souverän rüberbringen, und das können sie natürlich mit Menschen trainieren, die sich eigentlich nicht trauen, das zu sagen, wenn sie das erstmal so im Spiel und so weiter. Ja, in der Tat, das ist ein großes Anliegen meines Predigens oder meines Rumreisens, zu sagen, jeder Mensch hat es verdient, respektvoll behandelt zu werden und aufzustehen, sich aufzurichten und eine starke Persönlichkeit zu sein.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, also eigentlich müssen sich das für alle Menschen machen und nicht nur für körperlich Beeinträchtigte, weil wahrscheinlich sind noch viel, viel Menschen unzufrieden, obwohl sie körperlich alles haben, was sie brauchen und geistig. So eine Unzufriedenheit körperlich ist ja gerade auch sehr, sehr hoch in unserer Gesellschaft oder ich weiß nicht, die war wahrscheinlich schon immer relativ hoch, aber jetzt natürlich durch Medien nochmal sehr stark angekurbelt. Denken Sie sich da manchmal, oh, die haben alles, also die haben alle Körperteile, was sind die unzufrieden so?
Also es gibt ein schönes Spiel, was ich manchmal in Lehrerfortbildungen einsetze. Da bekommen drei Lehrerinnen einen Luftballon und bekommen 30 Sekunden Zeit, sich diesen Luftballon so häufig wie möglich zuzuspielen. Und das machen die dann. Und dann sage ich so, jetzt haben sie eine Minute Strategiebesprechungszeit, weil sie wollen beim nächsten Versuch sollen sie mehr Ballberührungen spielen können. Und dann frage ich die aber nie nach dem absoluten Ergebnis, sondern dann frage ich nur, welche Gruppe hat sich verbessert, welche hat sich verschlechtert, welche Strategie hatten sie? Und dann ziehe ich eine Norm ein und sage so, jetzt gibt es noch einen dritten Versuch. Sie dürfen noch mal eine Minute versuchen, ihre Strategie zu optimieren. Und ich sage Ihnen nach den beiden Forschern, und dann erfinde ich einfach zwei Namen, können Erwachsene mit der richtigen Strategie in einer halben Minute 70 Mal den Luftballon hin und her spielen. Das schaffen die Gruppen nicht. Und dann frage ich die absoluten Ergebnisse. Und dann gibt's tatsächlich manchmal so Gruppen, also die sagen so 30, 35 und dann die letzte Gruppe 62. Die haben also eine fantastische Leistung gebracht. Sie sagen aber nur 62. Acht haben wir nicht geschafft. Und dann oute ich, diese beiden Forscher habe ich gerade völlig erfunden. Ich habe sie einfach mit einer Norm konfrontiert, die total aus dem Himmel herausgezogen ist, um zu zeigen, die Norm, also wir Menschen sind subjektive Menschen, wir leben permanent im Vergleich. Und das ist auch das Gemeine an den digitalen Medien. Da werden uns Körper vorgeführt, die nicht Norm sind, die also sozusagen ein Optimum darbieten. Und dann fangen die Menschen an, sich zu vergleichen. Manchmal wechseln sogar die Normen oder dann wird die Po-Falte und dieses und jenes.
Und jetzt kommt ja das Arschgeweih auch wieder in, hat mir jemand
gesagt. Genau. Die einzige Chance ist tatsächlich zu sagen, ich ziehe mich da raus, weil es macht mich wahnsinnig, wenn ich mich vergleichen würde, permanent auf meinen Bauch achten und so weiter, es macht einen fertig, weil du eine Norm vorgesetzt bekommst, die du eigentlich nicht erreichen kannst. Und das ist dann die klassische Überforderung. Du scheiterst und scheiterst und scheiterst, wirst immer unzufriedener mit dir. Und dagegen zu sagen, nee, vergiss das mal, wie ein optimaler Körper aussieht, der muss nicht zwei Hände haben, wie auch immer. Und da ist vielleicht sogar meine Behinderung ein kleiner Vorteil, weil ich relativ schnell gemerkt habe, diesen Wettkampf um den schönsten Körper, den kann ich beim besten Willen nicht gewinnen, also mache ich ihn gar nicht mit. Ich wäre ja bescheuert, wenn ich andauernd mit fremden Menschen um die Wette laufe, weil ich habe am rechten Bein auch noch eine Orthoprothese, weil der Oberschenkel zu kurz ist. Also ich humpel auch noch beim Laufen. Ich kann nicht um die Wette 1000 Meter laufen. Da werde ich immer verlieren. Also warum sollte ich es tun? Und das wäre für mich so die Metapher für oder das Bild für diese Schönheitsideale, die im Netz kursieren und die viele junge Menschen anstiften, um die Wette schön zu sein.
Ja, es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, gerade auch für die Jugend, weil man hat ja viele Idole, die man nicht mal kennt. Und wir alle wissen ja, wie viel man irgendwie bearbeiten kann, wie viel man das Spiel mit dem Licht und dem Schatten und hier und da. Und ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich, was da jetzt so ausgelöst wird.
Ja, und natürlich sind die Bilder, die wir da einstellen, immer Optimalbilder. Wenn wir in einen schönen Urlaub fahren, dann posten die Leute wie bescheuert Sonnenuntergänge und hier und jeder wird neidisch, dass die 51 Wochen in einem kleinen Kinderzimmer sitzen, wo alles scheiße ist und wenn schon digitale Hintergründe benutzt werden, damit man nicht sieht, wie blöd meine eigene Wohnung ist oder. Ja, und da werden Kunstbilder und Nichtwirklichkeiten erschaffen, die tatsächlich nur im digitalen Raum sind. Und ja, es ist eine sehr stark manipulierbare Welt, die oft der realen Welt nicht entspricht. Und das löst leider so eine große Unzufriedenheit aus. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist echt ein schwieriges Terrain. Ich bewege mich ja selber auch oft gerade so als Fitnesssportlerin sehr auch auf der Ebene der Körperlichkeit. Da wundern sich auch komischerweise Leute immer, wie viel man erreichen kann durch Krafttraining und Fitness ohne Substanzen zu nehmen. Also mir wird oft auch unterstellt, ich nehme irgendwas und hast du nicht irgendein Geheimnis oder dies, das? Also das vermuten ja auch meistens dann Menschen. Das ist echt, das sind nochmal ganz andere Erfahrungen. Würden Sie sagen, so durch Ihren Glauben und die Kirche konnten Sie sich besser nochmal annehmen? Oder ich frage es mal anders, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Theologie zu studieren?
Ja, beides hängt tatsächlich zusammen, weil es gibt ja diese biblische Botschaft, dass der Mensch ein Schöpfungswerk Gottes ist und durchaus gewollt ist. Und zwar auch mit seinen Fehlern. Also du bist so, wie du bist, gut und gewollt. Und dann habe ich in der Pubertät gedacht, na, wenn das stimmt mit Gott, dem Schöpfer, dann hat er wohl Kopfschmerzen gehabt, als er mich erdacht hatte. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ob ich den Vorwurf an Gott richte, ich bin nicht perfekt genug, das hängt an meiner Lebenswelt. Wenn ich den selber, wenn ich in der Jugendgruppe unterwegs bin, alle spielen fantastisch Volleyball und ich darf mal einen Aufschlag machen, aber auf dem Feld bin ich eher ein Störfaktor, weil ich eben schlecht spiele, dann wird man plötzlich unzufrieden über den Körper. Aber im Großen und Ganzen diese Atmosphäre, du bist angenommen, du musst dich deiner nicht schämen, das habe ich in der Tat in der Kirche auch genauso erlebt. Die Motivation, dann Theologie zu studieren, war auch eine Krise des Glaubens, weil irgendwann wird der kindliche Glauben in Frage gestellt. So wie viele Menschen selbstverständlich von der Allmacht Gottes reden, denke ich immer, Allmacht ist ein Begriff, der in sich eigentlich verrückt ist, weil wenn einer sehr stark ist, dann weiß er das nur, weil er stärker ist als ein anderer. Also jede Kraft braucht eine Gegenkraft, sonst wissen sie gar nicht, wie groß die Kraft ist. Und wenn einer alle Macht hat, dann gibt es gar keine Gegenmacht. Also der Begriff ist per se eigentlich nicht zu halten. Und dann fängst du an zu überlegen, und wie kann das denn sein? Und kann Jesus wirklich für meine Sünden gestorben sein? Weil Kant irgendwann mal gesagt hat, also ich glaube nicht, dass ihr zufrieden seid. Da steht ein Mörder vor Gericht und er wird auch eindeutig der Tat überführt und dann kommt ein anderer und sagt, okay, ich gehe für den in den Knast. Also diese Stellvertretung, die wir so selbstverständlich als Christen immer erzählen, sagt er, im Juristischen gibt's das nicht, weil natürlich der Mörder der Täter ist und der muss aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, damit er nicht den zweiten und dritten umbringt. Das kannst du gar nicht stellvertretend machen. Und dann habe ich da sehr viele Fragen bekommen. Und der dritte Aspekt war, glaube ich, doch eine etwas schwarze Theologie oder Pädagogik, die bei mir in der Heimatgemeinde, also immer das Drohen mit Gott entzieht sich die Liebe, wenn du nicht richtig glaubst oder wenn du nicht immer wieder umkehrst, dich bekehrst und so weiter. Also diese Angebotstheologie, sagt man gerne. Also Gott liebt dich, wenn du deine Sünden bekennst. Wenn nicht, dann hast du leider Pech gehabt. Und das wurde mir auch immer zweifelhafter, insbesondere auch, weil ich halt gedacht habe, na, sind meine Eltern so? Würden die ihre Liebe entziehen, wenn ich einen Fehler mache? Würden die sagen, Rainer, jetzt hast du mich angelogen, dafür stopfe ich dich ewig in die Hölle? Das würde doch kein Mensch machen. Und solche Bilder von Gott zu erzählen, wurde mir plötzlich ganz, ganz fragwürdig. Und dann habe ich gesagt, ich muss das selber rausfinden. Ich möchte Theologie studieren. Also ich habe das auch nicht angefangen, um Pfarrer zu werden, sondern wie beim Tischtennis, ich habe es angefangen, weil es mich gereizt hat.
Um die Sphären zu erfahren.
Ja, genau. Ja.
Aber das kann ja eigentlich auch gefährlich sein, weil ein Theologiestudium kann Krisen und Glaubenszweifel auch unglaublich bestärken, wenn man da so eine alttestamentliche Exegese durchmachen muss.
Ja.
Oder Dogmatik. Wir hatten letztens in der Dogmatik ganz interessantes Gespräch, wie wir Gott empfinden und definieren und wahrnehmen. Und da war auch dieses Allmacht, also Gott ist allmächtig und Gott ist der Größte und es gibt nichts Größeres als Gott. Und dann war dieses schöne Zitat noch von Luther, Gott ist das, woran ich mein Herz hänge. Und ich finde, das hat so 100% getroffen. Es ist eben nicht dieses Allmacht und er ist mächtig und diese Asymmetrie von Macht und ich bin der kleine Sündenmensch, sondern eben diese ganze Emotion, die ganze Psychologie, unsere Grundwerte. Und ich muss sagen, das ist auch ein ganz großer Grund, warum ich Theologie studiere, um für den Menschen einfach da zu sein. Und wir lernen ja auch ganz viel über Ethik und ganz andere Dimensionen, die einem vielleicht so gar nicht bewusst sind.
Also ein wunderbarer Gedanke und ich kenne viele Menschen, die sagen, ich habe dann Theologie studiert und ich bin vom Glauben abgefallen und dann sage ich sehr gerne, ja, ich bin auch vom Glauben abgefallen, also wenn das bedeutet nämlich das, was ich damals geglaubt habe, hat sich verändert. Ja. Und wer Theologie studiert, muss bereit sein, die Fragen an sich rankommen zu lassen. Und man denkt über das Leben nach und man denkt über Gott nach und man wird das ein oder andere als Vorstellung verlieren. Mein Lieblingsbeispiel, als Kind hätte ich gesagt oder als Jugendlicher hätte ich diesen Satz, Gott hat einen Plan für dein Leben, sofort unterschrieben. Jetzt habe ich Theologie studiert und habe gesagt, ich habe nichts in der Bibel darin gefunden, dass der einen Plan hat. Die war vielleicht für Abraham oder andere, aber ansonsten sagt Gott, du bist eigenverantwortlich, ich begleite dich in deinem Leben. Manchmal gibt es Aufträge, aber das sind einzelne Aufträge, ist kein kompletter Plan. Da sollst du ein Haus hinbauen, du musst als Missionar nach Neuseeland, steht alles nicht drin. Also ich sehe, dass die Bibel ganz viel von der Verantwortung der Menschen, die sie dann vor Gott leben sollen. Das ist aber was völlig anderes als bei jeder kleinen Entscheidung muss ich Gott fragen, was willst du? Und so war das so, ne, soll ich mir jetzt ein teures Auto kaufen oder ein billiges? Habe ich gesagt, warum soll ich das Gott fragen? Ich frage ja auch nicht, soll ich einen roten oder einen grünen Pullover kaufen? Ist die Entscheidung, eine kleine Entscheidung kann der Mensch treffen, große Entscheidungen können wir Menschen nicht treffen? Nee. Also da ist eher Gott der Immanuel, der mit mir geht und der tatsächlich sagt, so sollst du rechtschaffen dein Leben führen. Und dann hat der Mensch alle Verantwortung, der soll schließlich den Garten in Eden bebauen. Da sagt Gott auch nicht, hier pflanzt Radieschen, hier das und das. Das ist die Aufgabe des Menschen. Also da hat sich mein Glaube vehement geändert. Insofern könnte man sagen, da habe ich diesen Glauben ad acta gelegt. Oder wie ich es formulieren würde, er ist erwachsener geworden. Er hat sich verändert. Und das ist, ja, was ich eben schon sagte. Ich bin eben, ich habe einen guten Grund, aber ich bin kein Fundamentalist. Weil ich nämlich bereit bin, Argumente an mich rankommen zu lassen, neue Lebenserfahrungen zu machen, anderen Menschen Gehör zu schenken und zu sagen, okay, ist nicht meine Lebenserfahrung, aber offensichtlich deine. Auch das ist möglich zwischen Himmel und Erde.
Ja, das sind ja auch unglaublich intensive Erfahrungen, die man macht mit sich selbst auch. Und man ist ja sehr konfrontiert als Theologin. Es unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Studierenden oder von anderen Studiengängen, dass man ständig in jeder Vorlesung eigentlich mit irgendwas konfrontiert wird und ständig sich quasi, eigentlich ja. befindet man sich ständig in der Rechtfertigungslehre. Auch außerhalb der Uni fragen einen Leute ja auch ständig, warum man Theologie studiert und nicht irgendwie Sport oder was Besseres.
Da stimmt. Und wer Mathematik studiert, der muss über sein Leben wenig nachdenken. Mhm. Als Theologin, als Theologe hast du permanent Fragen, wo du denkst, oh, wie verhalte ich mich dazu? Was ist da meine Meinung?
Mhm. Ja, es wird ja auch ständig so eine Positionierung erwartet, auch von der Kirche. Also wie stehen wir zur Impfung? Wie stehen wir jetzt zur Waffenlieferung? Wie stehen wir dazu und dazu? Das macht es natürlich auch unglaublich schwierig, aber auch zugleich sehr besonders und natürlich sehr intellektuell, weil wir uns ständig mit allem befassen. Es ist ja auch ein Studium, was sehr viel umfasst, vom Alten bis zum Neuen Testament, Dogmatik, Ethik, systematische Theologie. Es ist ja nicht nur quasi dieses eine, sondern wir wollen ja irgendwie auch in der Welt leben und nicht in einer separaten Welt der Kirche. Das verstehen vielleicht auch die meisten immer nicht.
Ja, in der Tat.
Ja. Ja. Aber als Pfarrer, sind Sie noch als Pfarrer tätig oder waren es? Oder so nebenbei?
Genau, die Frage beantworte ich mal auf zwei Ebenen.
Ja.
Das eine, ich habe keinen Dienstauftrag meiner Kirche mehr und ich bekomme keine Dienstbezüge. Andererseits, ich bin nach wie vor ordinierter evangelischer Pfarrer und hin und wieder sage ich, ich predige mehr, als ich jemals gepredigt habe, als ich noch in der Gemeinde oder in dem Institut als Theologe gearbeitet habe. Gestern Abend hatte ich einen Vortrag VBE, Verband für Bildung und Erziehung. Eigentlich sollte ich da Kabarett machen, das habe ich am Anfang auch gemacht. Dann kamen mir irgendwie ein paar inhaltliche Themen in den Kopf und habe gesagt, ich schwenke jetzt mal um. Und nachher habe ich wieder kabarettistisch aufgehört. Und wir kamen dann tatsächlich zu sehr fundamentalen Fragen des Lebens. Also was macht Bildung eigentlich? Wofür ist Schule jetzt eigentlich da? Was müssen die Menschen heute lernen angesichts der großen Zukunftsherausforderungen, Energiewandel, Menschenschutz, weil die Natur sich verändert und so weiter und so fort? Ja, und ich dachte, Mensch, da habe ich in der Tat wieder als Theologe gesprochen, also als Theorist. Ich glaube tatsächlich, auch jetzt, man könnte sagen, okay, das ist jetzt Podcast, Rainer Schmidt wird als Sportler plus Theologe interviewt, aber wir reden auch eben über geistliche Dinge. Also bin ich schon wieder als Pfarrer unterwegs, wobei auch als Normalmensch unterwegs. Also insofern, ich kann das gar nicht trennen.
Ja, das unterstreicht ja eigentlich auch unsere These und die These von meinem Podcast und den Namen, dass es eben Körper- und Geiststemmen ist und nicht das eine oder das andere, sondern dass in uns wirklich diese Seele auch lebt und dass wir das immer miteinander in Symbiose kriegen und vielleicht auch wollen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass bei Ihnen vielleicht gar keinen Kabarettabend gibt, wo Sie nicht den Theologen mit einbringen, weil der einfach zu Ihnen gehört auch.
Ja, deswegen habe ich mich auch nicht Comedian genannt, weil ich mache immer irgendwas Inhaltliches. Also es gibt immer eine, so ich bewege mich zwischen Tragödie und Komödie, sage ich gerne. Das Dramatische des Lebens bringe ich zu, und manchmal wird auch geheult im Programm und dann kommt halt wieder eine Pointe, die das Ganze auflöst und die Menschen hoffentlich wieder befreit. Aber in diesen beiden Polen versuche ich mich auch auf der Bühne zu bewegen. Allerdings auch auf der Kanzel, weil hin und wieder predige ich ja noch und das wird auf keinen Fall ohne Humor gehen.
Würden Sie sagen, dass Humor vielleicht irgendwie so die wichtigste Eigenschaft ist, die vielen fehlt, vielleicht auch uns Deutschen so ein bisschen? Also die sich selbst sich nicht ernst nehmen? Einfach auch mal über sich lachen zu können? Ich glaube, das fällt uns sehr schwer in unserer Kultur.
Genau, danke für die Konkretisierung, welche Art von Humor Sie meinen. Ja. Weil es gibt natürlich in Deutschland wahnsinnig viele Comedians, Kabarettisten, wie auch immer, wie eigentlich in jeder Kultur. Da würde ich, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied machen. Aber es gibt in der Tat viele Betonköpfe. Also ich hatte ja eben schon diese Unterscheidung gemacht, Menschen, die bereit sind nachzudenken und nicht zu sagen, so, ich bin mit dem Thema Impfung fertig, sondern sagen, okay, wenn es neue Informationen gibt, muss ich meine Position neu überdenken. Mhm. Und es gibt vielleicht viel Selbstgerechtigkeit, dass man tatsächlich, Menschen werden angeklagt und wenn einer mal einen Fehler macht, dann muss man direkt zurücktreten, wie auch immer. Also ja, wir sind schon ein sehr ernstes Volk und alles, oder also gerade beim Thema Inklusion wird vieles sehr moralisch dargestellt. Da geht es direkt um die Menschenrechte, was völlig richtig ist. Es ist die Behindertenrechtskonvention. Aber auf der anderen Seite denke ich, es geht auch nur um das normale Zusammenleben. Und Sie können es eine Portion kleiner haben und eben auch mit Humor. Und ich muss nicht jeden, der nicht weiß, wie er mich begrüßt, weil ich halt keine Hände habe, direkt sagen, ja, wollen Sie mich diskriminieren? Jetzt reichen Sie mir Ihre Hand, wie jedem anderen auch. Ich bin genauso zu behandeln wie jeder andere auch. Und dann kommt die moralische Keule. Das halte ich für völlig übertrieben. Also da darf man sich entspannen und man darf mal einen Fehler machen und man darf mal sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich mich neben den rollstuhlfahrenden Menschen knie, um auf Augenhöhe mit ihm zu reden. Ein Freund von mir sagt immer, Alter, bleib stehen, willst du dir die Beine kaputt machen? Ich habe doch keinen Egoverlust, dass ich zu dir hochblicken muss. Ja. Natürlich musst du dich nicht hinknien, das ist selbstverständlich. Also da gibt es auch sehr unterschiedliche Menschen und dieser sehr vorsichtige Umgang, nur keinen Fehler machen zu wollen, den finde ich schwierig, ja.
Da gibt es ja auch so die schöne Geschichte, die Sie oft erzählen, dass Sie nicht mit dem Stift schreiben durften als Kind in der Schule, sondern dass irgendwelche anderen Praktiken erfunden wurden, damit Sie schreiben können.
Beziehungsweise ich musste mit der, oder die Lehrerin meinte, ich sollte mit dem Fuß schreiben. Das hat sie auch ein bisschen durchgezogen, bis ich dann irgendwann einfach den Stift in die Arme genommen habe und ihr gezeigt habe, wie das so anständig funktioniert, ja.
Ja, vielleicht würde so eine gewisse Lockerheit echt helfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht nur bei dem Inklusionsthema so ist, sondern jetzt auch bei dem großen Gender-Thema. Ja. Ist immer dieses ganze Ernsthafte und man muss das so und so machen. Man weiß ja gar nicht mehr als Normalbürger, was soll ich jetzt sagen? Soll ich Ihnen sagen? Soll ich Sternchen in die Luft schreiben? Man ist eigentlich fast nur noch verunsichert und bekommt dann oft eben diese moralische Keule, obwohl es eigentlich um so viel mehr geht. Für die Betroffenen, also, denke ich auch.
Genau, so ist das. Irgendjemand teilte mir mal mit, dass das Türkische eigentlich eine sehr gendergerechte Sprache hat. Nur selbst Gleichberechtigung ist da nun wirklich nicht weit vorne. Natürlich hat Wirklichkeit eine Macht, aber also ich kenne auch Transgender-Menschen, die von sich selber sagen, ich bin weder Frau noch Mann oder ich bin beides und die wollen dann mit vollem Namen angesprochen werden und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn ich jetzt mal ein Personalpronomen, was soll ich denn sagen? Er, sie, es, das geht ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, Tim irgendwie, es geht nach Hause. Nein, er oder sie geht nach Hause. Und da hat die deutsche Sprache Grenzen. Ja. Und diese, in der Tat auch, es gibt ja viele Themen. Ich sag mal Vegetarier. Manchmal sind sie Hardcore-Moralisten. Ich bin ein weitgehend fleischarm lebender Mensch, aber ich mache auch kein Gesetz daraus. Wenn ich mal einen Schnitzel esse, esse ich einen Schnitzel, weil hin und wieder bin ich unterwegs. Und dann stehe ich abends irgendwo auf dem Bahnhof, letzte Zug, 22 Uhr, und ich denke, ich habe ganz lange nichts gegessen. Das Einzige, was da auf ist, ist eine Pommesbude. Ja, dann esse ich eine Currywurst mit Pommes. Obwohl ich relativ wenig Fleisch esse, aber und würde immer sagen, wenn alle 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, so viel Fleisch essen wie ich, wäre sozusagen rein rechnerisch der Anteil der Vegetarier viel größer. Ja. Also man muss ja nicht ganz klavisch immer sagen, so, gar kein Alkohol. Nee, ich kann ein bisschen trinken, saufen sollte ich auch nicht. Irgendwie die Freiheiten haben, mit dem Halbfertigen zu leben.
Ja, das ist wieder die berühmte Balance, die man irgendwie versucht zu finden. Vielleicht neigen wir auch irgendwie immer, also ich glaube, wir Menschen neigen einfach immer sehr zu extrem. Man muss gleich sagen, man ist Veganer, obwohl man vielleicht auch gerne mal ein Schnitzel isst. Und dann stößt man sich selber vor den Kopf, wenn man mal Lust hat, irgendwie ein Schnitzel zu essen. Das ist das wieder, was Sie am Anfang gesagt haben, so schön, dass man versucht, flexibel zu bleiben und auch frei zu sein und eben das auch mal zulassen kann.
Ja, genau.
Ich habe zum Schluss unserer schönen Aufnahme noch zwei kleine Fragen an Sie. Was sind denn für Sie im Leben die zwei, drei wichtigsten Tugenden?
Tugenden? Als erstes würde ich, glaube ich, sagen, trotz Krise nicht aufgeben. Also wenn eine Krise passiert, und die hat mich als Solo-Selbstständigen natürlich mit Corona erwischt, und ich muss zugeben, es gab 2-3 Monate, da war ich richtig deprimiert, frustriert, wie auch immer. Und irgendwann im Sommer habe ich gesagt, so, jetzt muss ich aber doch mal überlegen, was geht jetzt eigentlich noch? Online-Veranstaltungen, wie auch immer. Und glücklicherweise ergibt sich dann wieder ein neuer Weg. Also ich will den Menschen, die aufgeben, keinen Vorwurf machen, aber eine Tugend ist es, nach der Trauer sich wieder aufzurichten, nach der Frustration wieder zu fragen, soll das jetzt mein Leben bestimmen oder suche ich einen neuen Weg? Das ist, glaube ich, eine wichtige Tugend, die hängt mit der Tugend, den Humor nicht zu verlieren, auch in schlimmen Situationen das Lachen nicht aufzugeben, sehr zusammen. Und die dritte ist, glaube ich, authentisch sein oder ehrlich sein. Ich lebe davon, dass ich auf der Bühne, bei Vorträgen, bei Veranstaltungen Einblick in meinen Kopf und in mein Herz gebe, weiß aber auch, es gibt bestimmte Dinge, da werde ich auf der Bühne nicht Auskunft geben, weil das mein Privates ist. Mhm. Und deswegen halte ich meine Beziehung aus dem öffentlichen Leben. Ich poste also nicht permanent über meine Liebste irgendetwas sage auch, wie wir zusammen leben. Das ist unsere Sache und ich will nicht die Home-Story haben, wie auch immer. Gleichzeitig glaube ich, dass wir mehr diese Kultur haben, also wir können über Sachen trefflich streiten und reden und diskutieren, aber zu sagen, was ist eigentlich das, was dich da betrifft und warum ist es dir so wichtig? Und dann plötzlich bekommt die Sache Bewegung, weil wir dann uns wirklich in die anderen Menschen hineinversetzen können. Und das biete ich an, wenn ich also auf der Bühne stehe, dass ich so transparent bin, dass die Menschen meine Welt von innen erleben und hoffe, dadurch Verständnis, Empathie zu wecken, weil ich in der Tat das glaube, dass wir das alle brauchen. Mhm. Ja.
Sehr schön. Also, ja, da geht mir das Herz auf, wenn Sie das so erzählen.
Vielen Dank.
Ja, meine letzte Frage. Was ist denn Ihr Lieblingsessen? Und es darf jetzt nicht die Currywurst sein oder Schnitzel, das haben Sie eben schon gesagt. Oder ist es das?
Es gibt wahnsinnig viel, was ich gerne esse und manchmal hängt es von der Situation ab. Ich war in Münster bei einer Veranstaltung und das war so tagsüber und abends bin ich in eines der vielen Brauhäuser und es war so in der Vorweihnachtszeit und es gab Grünkohl mit Mettwurst. Und es schmeckte fantastisch. Gut, weil ich auch das Bier dazu hatte. Aber ich habe gedacht, da könnte ich mich jetzt reinsetzen. Als kleiner Junge habe ich tatsächlich immer gesagt, halbes Hähnchen mit Pommes frites. Das gab es bei uns ganz selten. Und wenn, dann hat meine Mutter das in so einem riesigen Bräter selber gemacht. Dann habe ich lange Zeit Sauerbraten gesagt, weil ich das Rheinland so liebe. Und dann Klöße dabei und Rotkohl. Ich liebe Rotkohl. Aber Rohkost esse ich am liebsten Möhren. Ich könnte echt einen Sack Möhren auffuttern, wenn ich nicht Bauchschmerzen davon bekommen würde. Also es gibt wahnsinnig viel, was ich sehr, sehr gerne esse und habe eigentlich kein Lieblingsessen.
Was ist denn das, was man in Köln so isst? Ich habe gerade überlegt.
Ja, die Klassiker dieser Sauerbraten oder einen halben Hahn, wenn man den in der kölschen Kneipe kriegt, man ein Käsebrötchen hin. Und mittlerweile... Ich betone immer, dass wir ja echt ein internationales Land sind. Also über eine Dönerbude wundert sich überhaupt niemand mehr, dass es in jeder Stadt vor allem eine Pizzeria gibt und längst gar nicht mehr überall gutbürgerliche deutsche Küche, ist völlig normal. Und ich finde das in der Tat großartig. Also ich habe in Bonn gewohnt, ganz viele arabische Restaurants für Menschen, die kein Fleisch essen wollen. Super, exotische Gewürze. Es gibt also ich finde das großartig. Ich bin auch so ein Mensch, der alles ausprobiert. Ich war in Südostasien mehrfach unterwegs. Ich habe Dinge gegessen, da weiß ich heute nicht mal mehr den Namen von. Und denke mir, es ist so unglaublich. Ich kann beim besten Willen nicht nur Bratkartoffeln und Speck essen, wenn man das hat.
Dafür ist das Angebot viel zu vielfältig und zu lecker irgendwie. Man isst ja auch immer irgendwie eine andere Kultur durch andere Restaurants. Was jetzt auch total in ist, sind irgendwie Inder. Die haben uns ja total erobert in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Mhm.
Ja.
Aber habe ich kein Problem mit.
Nee, genau. Also auch da sei gerne, die Vielfalt ist das Schöne. Wenn es hier eine Monokultur im Essen gäbe, wären wir vermutlich alle sehr unglücklich. Ja. Und manche träumen von einer Monokultur in Sachen tatsächlich Literatur, Sprache, Bücher, alles Deutsch, Überfremdung. Und dann kommen solche seltsam skurrilen Worte, Angst vor dem anderen. Und dabei weiß man oft gar nicht mehr, was ist jetzt Urdeutsch? Also wenn wir plötzlich nur noch deutsche Schlager hören müssten, also in der Musik eine Monokultur,
wäre auch beim Essen.
Ja, gerade diese Freiheit und diese Wahlmöglichkeit bei den liberalen, freiheitlich-demokratischen Nationen, die es auf der Welt gibt, aus dieser Fülle auszusuchen, den Lebensstil selber wählen zu dürfen, die Produkte, mit denen ich mich, die Farben, in denen ich wohnen will und so weiter. Ja, das macht es. 0815 Reihenhäuser, die alle gleich aussehen und die alle dasselbe Inventar haben. Finde ich relativ langweilig. Da will ich nicht.
Ja, ich auch. Ja, dafür ist das Leben irgendwie viel zu bunt und viel zu vielfältig dafür, dass man immer nur eine Sache macht. Und
Ja.
Aber das ist ja das Schöne am Leben.
Absolut.
Ich danke Ihnen für die schöne Aufnahme und dass wir es geschafft haben, wenn auch nicht in Köln.
Hassel-Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through the Spain barrier, otherwise you will never get there.